Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Leseecke. Ich hoffe, ihr seid noch heiß von letzte Woche, Samstag. Heute machen wir Dr. Hughes und da habe ich geblättert und Qualitäten und Aufgaben eines Homöopathen gefunden. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, ob wir das schon mal gemacht haben. Spielt aber auch keine Rolle, weil wenn man sich wieder weiterentwickelt hat, liest man auch neue Dinge, die man beim ersten Mal vielleicht gar nicht gelesen hat. Insofern schadet es auch nicht, das mehrmals zu machen. Und ich finde das ein wichtiger Punkt, weil wir ja auch immer wieder auch Patienten haben, die zuhören. Und da diese Organ-Diskussion von letzten Samstag, die ist ja dann doch sehr nötig, ne? Und interessiert, wenn ich mich nicht irre, auch die meisten Studenten und Therapeuten nicht. Merke ich immer wieder, wenn ich mich da in diese, ja, was heißt jetzt genau die Totalität der Symptome, verliere, ne? Dass dann auch viele Therapeuten irgendwann mit den Augen rollen und denken, ja, mein Gott, also ich spüre halt die richtige Arznei oder ich pende sowieso, da ist das alles gar kein Problem oder ich habe so viel Erfahrung, da muss ich auch gar nicht mehr repertorisieren oder ich bin so gut im Radar, dass es auch gar keine Rolle spielt. Ich finde sowieso mal das richtige Mittel. So, ne? So diese Auseinandersetzung mit den Grundlagen ist auch etwas, glaube ich, zum Teil auch sehr langatmiges und unbefriedigendes, weil man eben dann am Schluss vermeintlich, das ist, glaube ich, eine Annahme, die nicht stimmt, aber vermeintlich sowieso das Gefühl hat, jeder macht, wie er will. So. Liest man aber die Grundlagenbücher tatsächlich mal, die Mehrheit, und das habe ich ja getan, auch durch, findet man, dass die meisten sich eigentlich alle einer Meinung sind und das auch so schreiben. Und wenn man dann aber, also seine eigenen Verschreibungen, nehme ich mal heute mich an der Nase, oder eben dann auch mal Kollegen sieht, dann merkt man, jetzt macht aber keiner so. Also ne, jeder ist da denn doch so ein bisschen von seinen eigenen Ängsten getriggert oder lässt sich dann da reinreden oder so. Also es ist schon speziell, dass wir Mühe haben, an diese Gesetze dort zu halten und das einfach so grob zu machen. Und das sieht man ja auch an wie vielen diversen Arten der Homöopathie es geendet ist. Ne? Also von unterdrückender lokal organotrope schulmedizinische Art Homöopathie zu praktizieren, bis hin zu völlig abgespaceden Sachen oder übermäßigen Vereinfachungen oder das Gegenteil auch, dass es irgendwann so kompliziert ist, dass man irgendwann denkt, ja gut, also dann halt nicht, ne? Also ich weiß noch, da war ich bei einem Vortrag und ich habe schon wirklich lang praktiziert und halte ultra Spaß an der Homöopathie und dann gab es so eine Einleitung eigentlich in so einen Vortrag, was er als Homöopath alles macht, bevor er eine Arznei verschreibt. Und das sind bei mir so wirklich alle Alarmglocken angegangen damals, weil ich erstens dachte, also so als erstes hat sich auch einer meiner wirtschaftlichen Gedanken angestoßen, weil ich dachte, ich habe so hochgerechnet, also das macht er und dann macht er das und dann macht er noch Sepp und dann macht er dieses und dann ist noch das und dann macht er noch das und dann muss er noch repertorisieren und am Schluss bestellt er den Patienten nochmal ein und so. Und am Schluss gefühlt, also ich weiß es nicht mehr genau, aber ich schätze, so zwischen 3 und 5 Stunden geht so eine Anamnese bei ihm insgesamt. So, mit Nachbearbeitung. Also der arme Patient ist glücklicherweise nicht 5 Stunden bei dem im Zimmer. Aber so, ne? Und jetzt stelle ich mir jetzt mehrerlei Sachen vor. Also A, ich habe eine volle Patientenagenda und brauche 5 Stunden für eine erste Anamnese und dann adäquat ja auch nochmal einen Großteil für die Kontrolle, weil ich muss ja all das, was ich da aufgenommen habe, auch wieder kontrollieren. Sonst bringt es ja nichts. Also es bringt ja nicht, 5 Stunden Anamnese zu machen und bei der Kontrolle frage ich, und wie geht's? Gut, tschüss. So, also ich muss ja irgendwas mit dem ganzen Zeug machen. Also erstmal überlege ich mir, wie ich dem Patienten verklickere, dass er jetzt eine 5-Stunden-Rechnung finanzieren muss. Selbstzahler. Das ist mir schon mal unklar. Also ich weiß nicht, welches Klientel da zu solchen Homöopathen kommt. Und wer dann auch da die Therapie über lange Jahre fortsetzt, also ist ja schon mal ein wirtschaftlicher Hinderungsgrund. Denn kann ich ja auch sehr wenig Patienten nur nehmen. Also ich meine, so viele Stunden hat der Tag ja gar nicht. Außer ich habe jetzt keine Familie, keine Freunde, keine Hobbys und auch sonst nichts zu tun im Leben. Und dann kann ich halt 3 Patienten am Tag nehmen. Ja, wow. Also da habe ich ja echt eine große Hilfe. Also nichts dagegen. Ich meine, inhaltlich hat er mit allem recht. Aber wenn die praktische Umsetzung nicht funktioniert, ist es halt nicht hilfreich. Für den Großteil der Leute. Weil ich habe ja Patientenanfragen noch und nöcher. Und wenn ich denen sage, ja, sie kriegen den nächsten Termin in 2026 im November, dann sagen die natürlich auch, ja, Happy Birthday. Dankeschön für das. Ich habe nämlich jetzt gerade akut Halsweh. Ging das nicht jetzt? Na, leider muss ich dafür 5 Stunden Anamnese machen. Also auch den anderen Pol gibt es, wo es dann so kompliziert ist, dass Homöopathie auch sämtliche Freude verliert. Ne? Gut, da werden jetzt vielleicht einige sagen, ja, in der Homöopathie und bei der Arbeit geht es halt nicht um Freude, das ist auch richtig. Es geht darum, dass man hohe Qualität macht und nachher das richtige Mittel findet. Wie wir aber wissen, wenn wir in alle verschiedenen Bereiche der Homöopathie gucken, die haben auch Erfolge. Ob das sind die Schulmediziner mit ihrer unterdrückenden Therapie, aber natürlich ja auch, die haben auch Erfolge. Nicht? Ich meine, also das größte Medizinsystem der Welt hat ja große Erfolge. Ne? Trotzdem machen sie es nicht richtig, laut den Homöopathen. Also insofern ist sozusagen Erfolg zu haben, was ja den Patient ehrlich gesagt deutlich mehr interessiert, als ob ich jetzt da alle Symptome und alle das und 5 Stunden und gib ihm. Ne? Also ob meine Qualität jetzt hoch ist, ist dem Patienten ehrlich gesagt, wenn das Mittel wirkt, ziemlich wurscht. Hauptsache es hilft. Und zwar möglichst lang und die meisten, sorry, aber die wollen es auch wirklich günstig. Also ne, wenn es einen Homöopath gibt, der die Hälfte von mir nimmt, dann werden die Leute eher dahin gehen und hoffen, dass das nicht auf die Qualität geht. Ne? Aber wenn sie gar keinen anderen Homöopathen ausprobieren, werden sie es auch nie feststellen. Weil was machen die meisten Leute? Naja, Homöopathie ist ja eh mit dem Placebo und gespürst mir, fühlst mir und schadet es nichts, dann hilft es vielleicht auch nicht und andersrum, ne? Dann gehen die einmal zu irgendeinem Homöopathen und wenn sie ein bisschen skeptisch sind, gehen sie ja nicht zu dem, wo 6 Stunden Anamnese machen müssen und dann, ich weiß nicht was, 1200 Franken bezahlen müssen aus der eigenen Kasse, weil die Versicherung auch irgendwann denkt, nee, sorry, also zahlen wir auch nicht, ne? Und dann hilft es zwar gut, mindestens das, dann denkt er, okay, hat es gelohnt, aber der überlegt sich ja bei jedem neuen Problem, ob er sich wirklich wieder 1200 Franken ans Bein binden will. So, ich übertreibe, ne? Während der andere, der dann, sag ich mal, bei einem qualitativ vielleicht nicht so hochwertigen Homöopathen gegangen ist, der das Gefühl hat, ich kann jeder Arznei eine Viertelstunde verschreiben, ne? Ist zwar mega günstig, aber hat natürlich öfter mal Fehlschläge, das ist ja der Sache auch geschuldet, wenn ich so schnell arbeite. Behaupte ich jetzt mal, also vielleicht auch nicht, ne, aber behaupte ich einfach mal, dass einem dann eher mal Sachen untergehen. Ne? Also beide reden ja dann am Schluss schlecht über die Homöopathie. Die einen sagen, ja, es ist schon nett, aber es ist viel zu teuer. Ne? Die anderen sagen, ja, hat halt nicht geholfen und kostet auch nichts. Ist also insgesamt ziemlich so eine Billo-Methode. Ne? Also das war so das Erste, was angegangen. Und da sind noch so viele Lämpli angegangen bei mir, wo ich mir das angehört habe. Dass ich ihm gedacht habe, ja, also da ist es doch erstaunlich, wie einig wir uns in den Büchern sind. Na, da kommen wir her. Ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, wo ich abgeschwiffen bin. Dass in den Büchern mehr oder weniger überall dasselbe steht. Aber wir irgendwas praktizieren. Es ist ja wirklich erstaunlich. Und auch, wie viele Leute auch nach Jahren in der Behandlung unglaublich unsicher sind, was es jetzt zu tun gibt. Das ist schon spannend. Und wo ich ja jetzt in der Mentoratsrolle bin und das mir auch immer wieder anhöre, merke, das liegt nicht daran, dass die Leute keine Anamnese können oder dass die Leute keine Arzneimittel kennen oder dass die Leute nicht in der Lage sind zum Repertorisieren. Das ist alles nicht, ne? Sondern das ist, dass sie extremst unsicher sind in den Grundlagen. Was auch dann in der Regel auch für meine Mentoranden dafür spricht, dass sie meinen Podcast nicht hören. So. Ja, Anwesende ausgeschlossen natürlich. Ne? Aber wenn man bei mir ins Mentorat geht und die Grundlagen nicht kennt, hat man echt, also ich meine, vielleicht hat auch niemand Zeit, 400 Folgen zu hören, das ist auch in Ordnung. Ne? Aber, also ich meine, wenn man die Grundlagen zumindest mal in Ansatz irgendwie beherrschen oder nicht beherrscht, hätte man hier wirklich eine kostenlose Möglichkeit, sich da weiterzubilden. So. Ne? Ich meine, wie viele Folgen habe ich gemacht über das vollständige Symptom? Da kann man sich ja mal eine anhören, oder? Wenn man es nicht weiß, ne, anstatt dann unsicher davor sich hinzuwerkeln und dann zu denken, ja, ich weiß auch nicht genau, ich frage mal Marvin. Nein, dann geht man halt irgendein Buch schauen und guckt irgendwo, wie man zu diesen Informationen kommt, oder? Ja gut. Da ist eben, greift das Individualitätsgesetz. Ja? Super, also wir ziehen mal los endlich, nach 10 Minuten Einleitung lesen wir mal los. Qualitäten und Aufgaben eines Homöopathen, Reise einer Krankheit von Dr. Hughes. Homöopathie ist der größte Segen der Natur, um Menschen heilen zu können. Gegen Krankheiten gibt es keine homöopathischen Mittel, aber für kranke Menschen steht dem Homöopathen über 2000 Mittel zur Verfügung. Ein Homöopath sollte spirituell sein. Nicht ein braver Kirchengänger, sondern ein Mensch, der einen tieferen Sinn in seinem Leben gefunden hat. Ein Mensch, der versucht, mit seinem Herzen und seiner Seele das Beste zu tun. Ein Mensch, der sich als Teil der Natur sieht und der die Naturgesetze akzeptiert und respektiert. Ein Mensch, der sie als Helfer und nicht als Heiler sieht. Nur Gott heilt. Die Menschen helfen einander so gut, wie sie können und so gut, wie sie es gelernt haben. Eine spirituelle Lebensauffassung hilft uns auch, die Grenzen zu akzeptieren. Wenn ein Patient trotz strenger, aufmerksamer und gründlicher Arbeit eines Homöopathen stirbt, sollte es der Therapeut auch akzeptieren können. Die Natur hat Grenzen, die wir akzeptieren müssen. Man sollte kein Durcheinander zwischen Gott und sich machen. Ja, spannender Absatz. Ich denke, ist sehr umstritten in vielerlei Hinsicht. Also ich denke, dass zu so einem Absatz nahezu jeder Therapeut was dazu zu sagen hat, ne? Entweder bestätigend oder korrigierend oder negierend, ne? Oder warnend. Ne? Ich denke, da sind viele Punkte, die man besprechen könnte. Ich fange mal mit dem an, wo ich einverstanden bin. Ich finde, dass Homöopathen nicht, also ich würde nie sagen sollte oder die Pflicht haben oder so. Ich denke, Homöopathen haben eine großartige Voraussetzung im Leben, dass einen Zugang gefunden zu haben, wo ich das erreichen kann. Nämlich ein Mensch zu sein, der mit seinem Herzen und seiner Seele das Beste tut oder der sich in sich irgendwie einen tieferen Sinn im Leben gefunden hat. Also wir haben eine Voraussetzung dafür mit der Homöopathie und zwar an mehreren Enden. Also einerseits natürlich in der Ausbildung, wo man sieht, dass die Studenten diese Einladung selten annehmen, die eher wirklich beschäftigt sind mit auswendig lernen, verstehen, ne? Aber die diese Hintergrundthematik auch oft genervt entgegennehmen, ne? Wenn man dann so, keine Ahnung, pathetisch wird oder moralisch wird oder ethisch wird oder eben noch schlimmer spirituell wird oder dann in die Nähe von Religiosität kommt, ne? Da rollen dann die ersten mit den Augen. Was auch völlig in Ordnung ist, ne? Das, so meine ich, ich würde das niemandem überhelfen, sondern ich würde das mehr sehen, dass die Homöopathie dort eine Möglichkeit gibt. Und warum ich das aber trotzdem positiv bewerten würde, ist folgende, nämlich, dass wir als Therapeuten mit unterschiedlichsten Menschen zu tun haben, die aber im Kern alle ja mit irgendeiner Art von innerer Krise zu tun haben. Und wenn ich mich da jetzt, sagen wir mal ganz überspitzt, als Heiler, und zwar als Heiler für seine Krankheiten verstehe, dann bin ich ehrlich gesagt ja kein Homöopath. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen hart formuliert, weil ich will denen gar nicht so nahe treten. Und wir haben ja, also der Großteil des Gesundheitssystems sehen sich ja als Heiler von Krankheiten. Insofern wäre es auch gemein, die alle über einen Kamm zu scheren und zu verurteilen. Das will ich natürlich gar nicht. Aber wenn wir es im homöopathischen Definitionssinne verstehen, sind die keine Homöopathen. A, heilen wir nicht. Wir geben das korrekte Arzneimittel und die Lebenskraft heilt. B, heilen wir auch keine Krankheiten oder behandeln auch keine Krankheiten. Schon gar keine Krankheitsnamen. Also das muss man auch nochmal trennen. Wenn überhaupt, kann man sagen, wir begleiten oder behandeln Symptome. Aber Krankheiten im Sinne von ich heile jetzt Krebs oder so, ist das ja absurd. Und sogar juristisch auch ganz eine schwierige Aussage, also mehrfach gefährlich, sowas zu sagen, und inhaltlich auch falsch. Das heißt, wir begleiten den kranken Menschen, was auch immer das dann ist, dabei in seine Gesundheit. Also Hilfe zur Selbstheilung im besten Sinne. Das heißt, wir sind eben Helfer und keine Heiler. Das hat was sehr Demütiges. Das hat auch was sehr am Schluss wieder sehr religiöses, ehrlich gesagt, was spirituelles. Und das hat auch eine große Form von anfänglich ist es auch eine Form von Erniedrigung. Und das meine ich vielleicht jetzt nicht so im negativen Sinne, wie das vielleicht klingt. Ne? Ich mache mich kleiner und eben nicht größer. Ich erinnere da immer wieder an so einen Artikel aus der Anfang von der Corona-Zeit, wo hier eine Journalistin gesprochen hat mit der Chefärztin vom Kantonsspital, ne, wo sie dann eigentlich gesprochen haben über die, also ich sage es jetzt mal ganz überspitzt, über die Unfähigkeit der Schulmedizin mit Viruserkrankungen umzugehen und nicht wissen, was sie da machen sollen und auf eine Impfung warten und bis dahin halt den Patienten auch wieder rückwirkend in einigen Studien, die natürlich schnell wieder verschwunden sind, aber auch klar geworden ist, mehr geschadet haben als genützt. So. Kam dann so ein Satz, ja, sie glaubt, es ist an der Zeit, dass die Schulmedizin ihre Allmachtsfantasien hinter sich lassen. Wo ich dann dachte, aha, also, nee, Allmachtsfantasien, das war natürlich, der hat sie es nicht gesagt, sondern ihrem Allmachts, Ansprüche oder Gedankengut oder so. Es hat sie jetzt recht positiv formuliert, sodass man allein schon, wenn man die Überschrift gelesen hat und dann den Text drunter, das Gefühl hatte, bisher hatten die Mediziner eine Allmachtsannahme. Wo ich denke, okay, also um sowas loszulassen, muss ich sie erstmal haben. Also, ne? Wo ich denke, was bringt man den armen Studenten dabei? Ne? Also wenn Ärzte das Gefühl haben, und ich hoffe, das haben sie nicht, und nie gehabt und werden es auch nie haben, ne, Allmachtsansprüche, sondern ganz realistische Ansprüche, und das ist mit einer allopathischen Ansatz eben auch nicht so mega viel, ne? Wenn ich die Symptomenunterdrückung oder Linderung oder die Dauermedikation nicht als Heilung anerkenne, ist es auch nicht mal besonders beeindruckend, ne, weil der Patient eigentlich in eine Art Abhängigkeit gerät, wie eine Art Rollstuhl, und das ist ja auch keine Heilung, ne? Wenn ich einen Patienten, der nicht mehr gehen kann, in Rollstuhl setze, ist er ja nicht geheilt, oder? Ja, bevor ich jetzt hier Hahnemann-mäßig auf das anfange zu schimpfen, switche ich mal wieder zurück. Ne? Wir haben mit der Homöopathie wirklich eine gute Möglichkeit, denn ein Einstieg zu bekommen in das, wo wir uns kleiner machen, demütig werden und uns als Begleiter sehen. Und das ist etwas, was ich merke, wenn mir das gelingt, dass das den Patienten enorm, also ein enormer Beitrag ist. A, erstens komme ich nicht von oben herab und sage ihnen, was sie zu tun haben in ihrem Leben, weil ich das nämlich auch nicht weiß und auch nicht zuständig bin dafür. Ich bin dafür zuständig, die Anamnese zu machen, das richtige Arzneimittel auszusuchen und dem Patienten dabei helfen, sich selbst zu heilen. Das heißt, wenn ich mich nicht als Heiler verstehe, dann verstehe ich mich auch im psychologischen Sinne nicht als jemand, der ihm jetzt sagt, was er in seinem Leben falsch oder richtig gemacht hat oder wer schuld ist an seinem Desaster oder so, sondern ich helfe ihm dabei herauszufinden, was in seinem Leben vielleicht nicht so gut gelaufen ist und was er ändern könnte und wie. Aber ob er es dann macht, das war sein Ding. Genau. Und dazu finde ich aber, braucht es, und das ist ja in der Psychologie Pflicht, in vielen Bereichen, dass man selber den Prozess auch mal geht. Und zwar nicht im Sinne von, ja super, ich mache jetzt da zweimal Homöopathie, dann bin ich geheilt. Sondern wenn man selber beim Homöopathen ist, über 10 Jahre, über 20 Jahre, über 30 Jahre, dann merkt man immer wieder, dass wenn ich das nicht zusammenbringe, Therapeuten völlig überzogene Ansprüche haben an sich, an den Patienten, an die Homöopathie, die sie in ihren eigenen Heilungserfahrungen ja sich mit dem gar nicht deckt. Beispiel. Hatte letztens eine Therapeutin, die kam mit einem Fall, wo recht schwer klang, ich weiß gar nicht mehr was, aber irgendeine schwere psychische Störung, die hat, ich sage jetzt irgendwas, ne? Die hat seit 12 Jahren Depressionen, irgendwie so. Weiß nicht genau, ist auch wurscht. Also lange psychische Erkrankung, nicht jetzt so psychiatrisch mäßig, dass sie jetzt wirklich in eine geschlossene Anstalt musste, aber doch schwer und lang. Und auch mit schwierigen Auslösern, und sie hat jetzt ein Mittel gegeben, also der Fall war frisch eröffnet, sie hat ein Mittel gegeben und sie war jetzt nach 3 Wochen... Die erfahrenen Homöopathen werden von draußen schon denken, ja, wow. Nach 3 Wochen war sie recht enttäuscht, weil der Fall jetzt also noch nicht geheilt worden ist. Ich übertreibe ein bisschen, aber im Prinzip hat sie mir den Fall so präsentiert. Ja, es ist ja nur das und nur das besser geworden, aber das ist ja noch nicht besser geworden. Wo ich mir es dann angehört habe und habe gedacht, hat sie jetzt wirklich die Erwartung, dass sie eine 12-jährige Depression nach 3 Wochen geheilt hat mit einem Mittel? Also, wenn da draußen ein Homöopath ist, wo bei ihm die Fälle so laufen, ne? 12 Jahre Depression, ein Mittel gegeben, nicht wiederholt. In keiner Potenz. Und der Patient ist nach 3 Wochen geheilt, dann möge er sich bitte bei mir melden. Okay? Falls ihr also in den nächsten 6 Wochen kein Interview dazu hört, gibt es das auch nicht von meinen Hörern. Na, vielleicht haben die Koryphäen aber auch keine Zeit für das. Die müssen ja Patienten innerhalb von 3 Wochen heilen. Wobei ich glaube, wenn es so Homöopathen gäbe, hätte sich das vielleicht auch schon umgesprochen. Bis zu Frau Grams. Okay, macht nichts. Ist ja auch absurd, unter der Selbstheilungskraft anzunehmen. Wir kennen ja alle die Selbstheilungskraft von Patienten, die mit denen arbeiten. Aber worauf ich hinaus will, ist, wir kennen ja unsere eigene Lebenskraft. Und ich sage, du, hast du denn mit deinen langjährigen chronischen Krankheiten jetzt in der Homöopathie die Erfahrung gemacht, dass nach 3 Wochen alles bei dir weg war? Nö. Sag ich, aber wieso gehst du denn dann der Meinung, das müsste jetzt bei dir und deinen Patienten so laufen? Oder hast du das Gefühl, dein Therapeut ist schlecht? Ich meine, dann wechsel ihn, oder? Nee, eigentlich nicht, es wirkt schon, aber dann habe ich halt irgendwann wieder einen Rückfall. Sag ich, ja, also wir haben ja als homöopathische Patienten im Zweifel alle die Erfahrung gemacht, dass es jetzt nicht mit einem Mittel für den Rest des Lebens getan ist, oder? Also, Auch die Patienten mögen sich doch bei mir gern melden, ne? Die eine lange chronische Krankheit hatten, einmal beim Homöopathen waren, eine Arzneimittel bekommen haben, das nicht wiederholt worden ist und für den Rest des Lebens bisher nicht mehr irgendwo hin mussten, also zu keinem Naturheilpraktiker, keine Ernährungsanpassung gemacht haben, keine weiteren homöopathischen Mittel, auch keine Schüsselsalz, Cerestropfen oder Bachblüten genommen haben, soll einfach sagen, ich habe ein Mittel genommen und seither brauche ich nichts mehr. Den würde ich auch gern kennenlernen. So, Selbstheilungskraft in unseren modernen Zeiten, und vielleicht war das früher noch schlimmer, ne? Ich will auch nicht immer sagen, die modernen Zeiten sind schuld, aber Selbstheilungskraft in den aktuellen Zeiten funktioniert ja nicht so, dass ich einmal eine C-Potenz nehme und dann keine Probleme mehr habe. Und deshalb die LM-Potenzen, wenn man sagt, ja, mit einem Mittel ist der Patient über 20 Jahre stabil. Ja gut, aber weil er sie jeden Tag nimmt. Das ist für mich genauso ein Rollstuhl wie irgendwelche anderen Medikamente vom Arzt. Wenn der Patient ohne diese Mittel nicht gesund ist, ist die Lebenskraft auch nicht zu stabilisieren. Und nicht vergessen, ne, das ist ja auch gar nicht schlimm. Aber es ist trotzdem keine Heilung. Okay? Gut, ich habe mir über den einen Absatz, respektive über ein, zwei Sätze hier schon ordentlich viel Material gehabt. Aber das ist halt Leseecke. Bin auch gespannt, was das bei euch ausgelöst hat. Also ihr dürft ja gern mit mir auch kommunizieren, ne, in den Chats, per E-Mail, als Patient, als Interviewpartner. Ne? Ihr dürft ja gern in die Leseecke dazukommen oder so. Dann können wir mal zusammen über das hier diskutieren. Also freut mich immer wieder sehr, weil ich ja gar nicht die Idee habe, dass ich hier alles wüsste oder kann. Ich gebe wirklich nur meine Gedanken und meine Erfahrungen teile ich mit euch, ohne eben der Meinung zu sein, ich wüsste alles oder wüsste es richtig, noch schlimmer. Ansonsten gibt es wahrscheinlich viel, was man in dem Absatz noch besprechen würde. Ich würde aber gerne noch ein bisschen weiterlesen. Vielleicht finden wir noch einen anderen schönen Teil für den Abschluss. Ein Homöopath sollte ein unvoreingenommener Beobachter sein. Das kennen wir auch aus dem Organon von Hahnemann, ne? Der auch diese Unvoreingenommenheit hochwertig erwähnt. Eine Mutter kommt zum Beispiel mit ihrem Kind in die Praxis und erzählt, das Kind sei unmöglich, hysterisch und aggressiv. Sei das schwierigste Kind, das es je gegeben habe. In diesem Fall muss man das Kind im Sprechzimmer beobachten und nach den eigenen Beobachtungen entscheiden und nicht nur nach den Aussagen der Mutter. Viele Erwachsene können über sich selbst nicht klar Auskunft geben. Wie sollen sie die Gefühle und Empfindungen von Kindern beschreiben können? Wenn man nicht empfindlich ist, wenn man nur glaubt, was gesagt wird, wenn man nicht beobachtet, so wird man oft falsche Straßen wählen. Die persönliche Entscheidung ist ebenso wichtig wie all das Aufgetischte. Erzählt eine Patientin, ihr Mann sei lieb zu ihr und verdreht dabei jedes Mal die Augen oder atmet tief, so muss man diese Signale wahrnehmen und verstehen. Homöopathie ist Kunst. Hahnemann schrieb deshalb, Homöopathie sei eine Wissenschaft zu lernen, aber eine Kunst, sie zu praktizieren. Da haben wir im Podcast ja auch viel drüber gesprochen, ne? Homöopathie als Kunstform, gehe ich nicht nochmal drauf ein. Aber hier das vielleicht kurz zusammenzufassen. Einer meiner Lehrer hat mir mal gesagt, glaub dem Patienten nichts. Finde ich eine schwierige Einstellung, konnte ich mich auch niemand anfreunden und finde das auch keine gute Haltung Menschen gegenüber, dass man ihnen erstmal skeptisch und misstrauisch begegnet und ihnen A, erstmal unterstellt, dass sie nichts wissen und sich nicht beobachten können und eher alles falsch wahrnehmen. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich richtig, sich selbst gegenüber objektiv zu sein, fällt ja auch uns Therapeuten extrem schwer. Also sie sehen ja viele von außen, wenn sie auf ihre Therapeuten draufschauen, sehen sie ja oft riesige schwarze Löcher, blinde Flecken, Verhaltensstörungen. Ne? Also über sehr viele großartige Homöopathen, ne, die fantastische Arbeit seit Jahren leisten und sehr, sehr vielen Patienten geholfen haben und die Praxis bis oben brechend voll ist und wartet es dann bis zu noch und nöcher, über die höre ich meist Schlechtes. Also, natürlich nicht inhaltlich, ne? Aber wenn man über die als Person was hört, sind es immer ganz schlimme Leute. Ne? Es wird ja erstaunlich. Also vielleicht ist auch einfach dieses schlecht übereinander reden so beliebt, ne? Aber es ist ganz selten, wenn ich so große Homöopathen kennenlerne, da habe ich vorher schon 17 schlechte Geschichten über die erhört, was mit denen angeblich alles nicht stimmt. Auf der einen Seite erfährt man so, dass Homöopathen auch nur Menschen sind, aber wir lernen dort auch wieder, dass es nicht, also dass das nicht zusammengehört. Ein guter Homöopath und guter Therapeut zu sein, heißt offensichtlich nicht, dass man alle seine blinden Flecken und alle seine Schattenthemen aufgearbeitet hat und jetzt so jesusartig strahlend im Raum schwebt. Das scheint offensichtlich nicht die Voraussetzung zu sein. Weil, was mir immer wieder auffällt, ist, dass Patienten extrem auch davon profitieren, wenn man selber Probleme hat. Weil man sich dann nämlich auch viel besser in die Sachen rein spüren kann, oder das ist nicht das richtige Wort, man kann sich so wie reinfühlen, jetzt habe ich es gefunden, reinfühlen, dass der Patient auch merkt, hey, der weiß ganz genau, was ich jetzt meine. Der versteht mich wirklich. Und das ist ja mega wichtig. Also wenn ich so zum Beispiel so ein Leben hatte, wo ich nie eigene Probleme hatte und auch nie irgendwie Probleme lösen musste oder es eben nie angeschaut habe und diesen Prozess von Selbstheilung gar nie bewusst gegangen bin, wie soll ich denn das verstehen? Wenn ich nach einem homöopathischen Mittel nie eine Erstverschlimmung hatte, wo mir selber angeguckt habe und ich dann beim Homöopath mal angerufen habe und gesagt, du, wie lange geht das eigentlich jetzt noch nach dem Mittel? Obwohl ich es ja weiß, es geht halt so lange, wie es geht. Ne? Wenn ich das nicht, dann verstehe ich die Patienten auch nicht. Also so viele Anteile, wo der Patient sich erst wirklich betreut und unterstützt fühlt, ist ja erst, wenn ich selber diese Erfahrungen auch gemacht habe. Insofern finde ich den richtigen Ansatz, dass man versteht, dass der Patient in der Regel nicht objektiv ist. Also schon gar nicht sich gegenüber, ne? Geht ja wahrscheinlich gar nicht. Man kann vielleicht gar nicht objektiv gegenüber sich sein. Man sieht sich eben selber nicht von außen, Klammer auf. Weswegen Selbstbehandlung unter Homöopathen auch so eine Unmöglichkeit ist, ehrlich gesagt. Das ist schon logisch nicht schaffbar, sich selbst so objektiv wahrzunehmen, dass man sich über Jahre konsequent richtig selber behandeln kann. Mal abgesehen davon, dass uns ja bei den Patienten das schon schwerfällt. Und B, dass man dem Patienten aber unterstellt, dass er es so gut macht, wie er kann. Finde ich eine viel bessere Herangehensweise, anstatt ihm zu sagen, ich misstraue ihm mal grundsätzlich und gehe lieber auf meine eigenen Beobachtungen, weil die sind sicher richtig, weil die sind natürlich genauso falsch. Das Kind verhält sich ja in unserem Praxiszimmer ganz anders als woanders. Und es kann sein, dass es einen schlechten Tag hat oder gerade Hunger hat oder gerade schlecht geschlafen hat und dann kriegt er ein Mittel für weinerlich hungrige Kinder. Dabei ist das Thema ganz etwas anderes. Also unsere Beobachtungen sind ja genauso fehleranfällig wie die Aussagen der Eltern. Und eine eigene Beobachtung lässt sich ja auch erst dann benutzen, wenn ich sie auch geschärft habe. Also am Anfang in der Praxis kann ich mich darauf ja gar nicht stützen. Das ist vielleicht dann später, wenn ich in der Künstlerphase bin. Volles Vertrauen in die Homöopathie und eine gesunde Portion Selbstvertrauen sind unerlässlich im Umgang mit den Patienten. Das ist auch etwas, wie viele Therapeuten ich schon betreut habe und ich betreue nicht so viele. Die massiv unter Selbstwertmangel, Selbstvertrauenmangel, massiven Unsicherheiten und auch, was ich noch beeindruckender finde, auch nach Jahren, eine große Unsicherheit in die Homöopathie haben. Also fehlendes Vertrauen in ihre eigenen Mittel. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Also ich glaube, da dürfte man manchmal sagen, weißt, wenn du Elektriker bist und dich aber nicht deinen Werkzeugen nicht so ein Stück vertraust und immer Angst hast, ob du nicht vielleicht doch einen Stromschlag bekommst, mach doch was anderes. Also bei der Homöopathie scheint das aber irgendwie so zum, wie sagt man, so Arbeitsplatzbeschreibung, also zu Anforderungsprofil irgendwie zu gehören. Selbstvertrauen, Mangel, Unsicherheit und auch immer diese Bringschuld. Homöopathen haben immer so eine Bringschuld, sich zu beweisen und dann Frau Grams und Herrn Lauterbach zu beweisen, dass wir bei ihr doch ganz tolle Leute sind. Und stellt euch vor, als Patient, wenn ihr einen Therapeut habt, der selber denkt, ja, ich weiß eigentlich auch nicht, was ich da mache. So. Deshalb bin ich da dann in meinen Mentoraten oder auch mit Patienten immer recht hart, im positiven Sinne, dass ich den Fokus auch da nicht lenke auf die komische Handgelenksprobleme, sondern wenn der Selbstvertrauen besser wird, dann haben wir Zeit, über das zu reden, weil das ist so wichtig im Leben. Ansonsten wird man anfangen zu schwanken, zu zögern und wird beim Auftreten des kleinsten Symptoms das Mittel wechseln. Genau, es passiert einfach noch mehr Fehler. Entwickelt eine Frau im Rahmen einer Konstitutionsbehandlung einen Scheidenpilz, gerät der Homöopath oft unter Druck von der Patientin. Logischerweise, weil sie Schulmedizin gewöhnt und selbst wenn sie das nicht ist, geht sie ja dann in die Drogerie und dann hat sie 15 neue Produkte, mit denen sie ihren Scheidenpilz unterdrückt. Ne? Also wenn ihr als Homöopath sagt, gibt's nichts, dann macht die Patientin ja nicht nichts, sondern die macht alles. Er wird aufgebrachte Frauen kennenlernen, ungehaltene Telefonate bekommen, aber er muss sich bewusst sein, dass die Folgen von unterdrücktem Scheidenpilz zur Gefahr für die Patientin werden können. Soll diese Frau als Folge der Unterdrückung später möglicherweise eine schwerwiegende Erkrankung wie XY entwickeln oder ist es nicht besser, sie darüber aufzuklären, dass der Pilz eine Heilreaktion ist? Was sie im Zweifel nicht interessiert, sie trotzdem zum Drogisten, Naturheilpraktiker, Schüsslersalz XY greift und es trotzdem unterdrücken wird, aber ich kläre Patienten dann halt auf, ne? Weil ich will nicht derjenige sein, der es unterdrückt, das kann sie schön selber machen. Um die ganze Situation erträglicher zu machen, können zum Beispiel, und jetzt kommen hier so lokale Sachen, das überspringen wir, oft ist der Patient schon damit beruhigt und braucht fast keine bis gar keine Tabletten mehr. Bei unerträglichen Hautreaktionen sollte nichts außer hautpflegende Maßnahmen wie das Einreiben von Öl angewendet werden. Es ist eine wichtige Aufgabe des Homöopathen, den Patienten auf seinem Gesundheitsweg geduldig, für die Podcast-Leute habe ich gerade pathetisch in die Kamera geguckt, geduldig und einfühlsam zu beraten und zu begleiten. Also, wer das Kapitel noch weiterlesen will, Qualitäten eines Homöopathen, sicher in der Art von Dr. Hughes sehr bildlich immer gesprochen und man muss da ein bisschen auch immer zwischen den Zeilen lesen und wissen, dass er halt kein Muttersprachler ist, ne, und die Essenz dann ja oft nicht so gut rauskommt, wenn es sozusagen dann auch nochmal übersetzt, korrigiert von jemandem extern ist. So denke ich, Dr. Hughes ist auch einer der großen Homöopathen, der auch viel missverstanden wird. Genauso wie Hahnemann, da hat es einen anderen Grund, das ist die Sprache. Aber wem das zu ausschweifend ist und zu esoterisch, der kann ja dann bei Hahnemann nachlesen, Qualitäten eines Arztes, wo all diese Kernthemen, die jetzt da gekommen sind, auch wieder vorkommen. Das ist nichts anderes als das. So meine ich, wenn man da keine böse Absicht unterstellt, wird man feststellen, die meisten Homöopathen schreiben alle dasselbe auf ihre eigene Art und Weise. Am Kern ist es gleich. Und ich glaube, wir tun gut daran, das auch dann zu praktizieren. Ich habe da einen großen Durchbruch geschafft, indem ich mich getraut habe, mit der Potenzverschreibungsart zu wechseln und eine andere Art der Potenzabfolge zu wählen, so wie das eigentlich mehr Richtung Hahnemann und Kent ist. Ein bisschen anders, als wir das an der SCI machen, und bin damit sehr, sehr erfolgreich, neuerdings, seit einem Jahr, und traue mich jetzt da auch langsam darüber zu sprechen, weil ich genug Fälle habe, die wirklich super laufen, seit ich das so mache, die C-Potenzen anders anzuwenden. Und im Prinzip ist das wieder mehr am Organon, als wir es vorher gemacht haben. Insofern ist, glaube ich, das ein verlässliches Basiswissen, diese Grundlagen und auch die verschiedenen Feinheiten in den Grundlagen immer wieder auch zu studieren, um manchmal auch den Mut zu haben, von alteingesessenen Sachen und Ansichten abzuschweifen, mal wieder was Neues auszuprobieren, wo ich immer offen bin für, und dann auch manchmal negative, aber auch positive Erfahrungen zu machen, wie in dem Fall. Und das kommt ja dann allen zugute. So, vielen Dank fürs Zuhören bei meiner Folge, wo ich ja schon wieder sehr viel abgeschwiffen bin, aber das gehört irgendwie dazu. Die im YouTube Live, die dabei waren oder dabei sind, ich komme gleich noch eine Folge. Ansonsten verabschiede ich aber die aus der Leseecke-Folge vom Podcast und wünsche noch einen schönen Samstag oder wann ihr es hört. Und nächste Woche kommt noch eine Folge Leseecke. Tschüss!